Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder mal im richtigen Sender zur richtigen Zeit. Wie immer im Hörerfenster Radio X, Greenpeace Gruppe Frankfurt heute. Wir werden uns in Anbetracht dessen, was wir so landläufig als Winter verstehen, genau diesem Thema widmen. Es geht um den Klimaschutz, um die Klimakonferenz in Paris, die vom Ende November bis etwa Mitte Dezember in Paris eben stattgefunden hat. Das sogenannte COP21, die Weltklimakonferenz. Wir werden uns dabei mal drüber unterhalten, wieso die Atmosphäre während dieses Verhandlungsmarathons war zwischen den Beteiligten. Es geht weiter darum, wer bei diesen Konferenzen als Bremser oder treibende Kräfte aufgetreten ist. Und am Schluss oder ja, so in der Mitte werden wir uns über die Ergebnisse von Paris unterhalten, was steht drin im Vertrag. Und gegen Ende hin dann darüber reden, was die einzelnen gesellschaftlichen Bereiche unternehmen müssen, sollen, können, um diesen Vertrag mit Leben zu füllen. Ich habe den Titel der Sendung heute mal geklaut von einer Veranstaltung, die ich nachher noch ankündigen werde, von den Grünen hier im Norden. Der Titel ist Klimaabkommen Paris, Jahrhundertwerk oder Papiertiger. Als Gäste im Studio habe ich heute die Annalena Baerbock. Sie ist klimapolitische Sprecherin vom Bündnis 90 der Grünen der Bundestagsfraktion. Hallo Annalena,
schönen guten Tag. Hallo, schönen guten Tag.
Schön, dich in Frankfurt zu wissen zu haben. Dann ein Urgestein, Andrea, der Umweltbewegung hier in Frankfurt, die Andrea Graf vom Energiereferat in Frankfurt. Und hallo, Andrea.
Hallo.
Und zu meiner Rechten der Christian Bischof, er ist hier für die Grünen im Nordend tätig und neben Klima beschäftigt er sich auch mit TTIP, da war er auch schon mal bei uns in der Sendung. Hallo Christian.
Hallo.
Und ich hatte jetzt eigentlich gehofft, heute den Martin Kaiser von Greenpeace Deutschland, der ist Klimaexperte und war bei der Konferenz in Paris mit dabei, am Telefon zu haben, aber irgendwie scheint es nicht zu klappen, vermutlich hat er einen anderen wichtigen Termin. Die Abfolge hatte ich schon genannt, die werden wir jetzt heute ein bisschen umschmeißen müssen, weil die Andrea in einer halben Stunde da weg muss. Deshalb wollen wir mal mit der kommunalen Ebene anfangen, eigentlich mit dem, was am Schluss gedacht war, was muss getan werden, um das umzusetzen. Andrea, berichte doch mal drüber, was geschieht denn bereits auf kommunaler Ebene? Ich meine, Klimaschutz hat ja jetzt nicht erst mit dem Paris-Vertrag begonnen.
Nee, Klimaschutz hat schon deutlich früher begonnen, in Frankfurt 1990 mit Gründung Energiereferat, Gründung Klimabündnis. Das sind Rahmenbedingungen gewesen, um Personal zu haben, Klimaschutz aktiv zu werden. 2012 haben die Stadtverordneten in Frankfurt beschlossen, Frankfurt soll auf 100% erneuerbare Energien umgestellt werden, bis spätestens 2050. Und das passt ja auch zum Klimavertrag in Paris.
Seht ihr im Klimareferat hier so Unterstützungstendenzen, Merkmale, die man aus dem Paris-Vertrag ableiten kann?
Ja, man merkt nochmal den Wind. Also zum einen, wir haben eine Finanzierung, ein Konzept zu erstellen erstellt bekommen, Masterplan 100% Klimaschutz, das war vor Paris. 2013 haben wir damit angefangen, wie kann die Stadt umgestellt werden. Und wir merken natürlich, dass jetzt überall Aktivitäten verstärkt werden, auf Bundesebene, auf Landesebene und auch auf der Kommunalebene im politischen Bereich. Und das unterstützt unsere Tätigkeiten in der Kommune.
Kannst du denn mal beispielhaft etwa ein paar Dinge nennen, was bisher geschieht, so auch auf privater Ebene, auf institutioneller Ebene, Wirtschaftsunternehmen, wie auch immer, was die Stadt unterstützt oder das Energiereferat oder anstößt? Oder?
Ja, wir haben zum Beispiel im Strombereich seit vielen Jahren Beratung. Zum einen können sich Bürger an uns wenden, die gerne Strom sparen möchten. Wir fördern das auch, wenn die Bürger ihre Stromrechnung einreichen, nachweisen können, dass sie so und so viel Prozent einsparen. Dann bekommen sie noch von der Stadt Geld. Das heißt, sie gewinnen zweimal Geld eingespart und noch eine Förderung. Wir haben solche Strom, also es nennt sich Frankfurt spart Strom, auch für Unternehmen Angebot, auch für religiöse Gemeinschaften und Sportverbände, also schon recht breit aufgestellt. Wir haben zum Beispiel Beratung im klimagerechten Ernährung, das nennt sich Klimagourmet. Wir haben Ausstellungen, also eine Mitmach- und Anfassausstellung. Es gibt, gab letztes Jahr auch wieder die Klima-Gourmet-Woche. Man konnte sich informieren, Filme gucken über Nahrungsproduktion, sich informieren, was denn eigentlich Ernährung ausmacht, also saisonal, regional und Bio als the best of, wenn man Klimaschutz betreiben möchte in diesem Bereich. Was macht Fleischproduktion aus im Klimawandel? Also das sind so die Bereiche. Im Wärmebereich haben wir hier ein Beratungszentrum, richtet sich an private Hausbesitzer, die gern ihr Haus energetisch sanieren möchten. Und das ist ein ganz großer Part auch in Frankfurt. Wir haben viele Altbestände an Gebäuden, die dringend saniert werden möchten und die unterstützen wir natürlich auch.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, habt ihr auch mit Caritas-Verband?
Ja.
So eine Kooperation?
Ja, das ist sogar eine Erfindung aus Frankfurt. Mittlerweile gibt es das bundesweit. Es gibt eine Möglichkeit für einkommensschwache Haushalte, sich kostenlos beraten zu lassen. Das ist nicht nur eine Beratung, sondern es werden gleich zum Beispiel so Wassersparaufsätze an den Wasserhahn aufgedreht. Es werden Stromleisten in der Wohnung installiert mit Ausschalter, um diese Standby-Verbräuche zu reduzieren. Es werden LEDs eingedreht statt normalen Glühbirnen. Also es wird der Austausch direkt gemacht und es gibt eine Direktfinanzierung für einkommensschwache Haushalte für energieeffiziente Kühlschränke.
Mhm. Ein weiteres Stichwort ist natürlich die Mobilität. Da werden wir später auch noch mal ein bisschen weiter näher drauf eingehen. Aber mal jetzt auf die kommunale Ebene runtergebrochen oder bezogen. Ja, Energiewende ohne Verkehrswende geht nicht. Gibt es Experten, die das behaupten?
Ja, da haben Sie auch völlig recht. 20% des Energieverbrauchs in Frankfurt beruht auf Mobilität. Und was wir als Stadt machen, ist zum einen Radwege bauen, Anschlussmöglichkeiten für Fahrräder zu schaffen, Abstellmöglichkeiten, Ladestationen für E-Fahrräder. Aber was es auch gibt, ist einfach, ja, ich lade mal ein, probiert's doch mal aus, ja, raus aus dem Auto und einfach mal ausprobiert, mal den normalen Weg mit dem Fahrrad fahren. Man kann, wenn man dann mal was transportieren möchte, auch ein Carsharing-Auto nehmen. Und was es in Frankfurt gibt, was ich schon sehr toll finde, sind Carsharing-Autos. Das heißt, man kann sich sehr günstig mal so ein Auto ausleihen, mal ausprobieren, wie das eigentlich ist mit dem E-Auto. Und man kann sich auch E-Lastenfahrräder ausleihen. Alles mal ausprobieren und dann mal überlegen, ob man nicht an seinem Verhalten, gerade am Verkehrsverhalten, deutlich was ändern kann.
Welchen Einfluss hat denn das Energiereferat auf die städtische Stromversorgung? Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, dass die Stadt für Energie im Jahr alleine 2,2 Milliarden Euro ausgibt. Habt ihr da Einfluss auf die Mainova zum Beispiel, ihre Angebotspalette zu verändern?
Einen gewissen Oder? Einfluss haben wir sicherlich, weil die Stadt 80% Eigentümer ist. Trotzdem sind die Stadtwerke, alle müssen wirtschaftlich handeln und wir sind ständig im Absprechen. Wir haben das Konzept, wie muss es 2050 aussehen? Wir gucken vom Ziel her, so und so muss die Stadt aufgebaut sein. Also die Energieversorgung muss sie haben, so muss die Mobilität aufgebaut sein, so muss der Wärmeverbrauch sein, damit die Stadt auch wirklich auf 100% erneuerbare Energien gehen. Und wir überprüfen jetzt alle 5 Jahre, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Wo müssen wir nachjustieren? Und das
und
natürlich ein ganz enges Gespräch mit
Mainova.
Gut, wir haben das Konzept ja jetzt erst neu erstellt.
Okay, also es gab noch keine Zwischenprüfung.
Nein, Zwischenprüfung kommt erst.
Aber habt ihr, ganz ohne Zahlen wird ja auch nicht sein, oder?
Nein.
Habt ihr den Eindruck, dass es in die richtige Richtung geht oder geht es zu langsam? Oder?
Es geht in die richtige Richtung und was wir beim, dieses Konzept zu erstellen, war für uns natürlich auch nochmal eine ganz wichtige Vorgabe. Also, das Konzept besagt, es ist machbar. Wir haben Szenarien hinterlegt für dieses Konzept Masterplan 100% Klimaschutz, dass auch wirklich diese 100% erneuerbare Energien zu erreichen sind, wenn der Wille da ist. Und der Wille muss da bleiben und zwar 35 Jahre lang. Ich zucke auch nicht, wenn es dann mal kurze Zeit mal schlechter die Umsetzung funktioniert. Es muss deswegen ja auch nachgesteuert werden können. Ich kann nicht 35 Jahre voraussagen zum Konzept. Aber insgesamt, wir sind erstens auf dem richtigen Weg. Wir haben die richtigen Beschlüsse, die uns vorwärts bringen. und Stadt tut schon sehr viel und wir haben sehr viel Rückenwind.
Arbeitet ja mit so Art Solargenossenschaften, Bürgerinnen-Genossenschaften zusammen. Gibt's da großes Interesse, große Initiativen in der Stadt?
Es gibt einen Solarverein in Frankfurt und es gibt nochmal die Sonneninitiative aus Marburg, die sehr viel hier auch in Frankfurt schon Anlagen gebaut hat. Und wir sind natürlich im engen Kontakt mit denen und haben auch im Rahmen des Konzeptes geschaut. Es gab dann auch Gespräche, wie man nochmal deren Arbeit unterstützen kann, dass also die Anlagen leichter, unkomplizierter, ohne große Verwaltungsaufwände schneller installiert werden können. Das ist natürlich unser Interesse.
Gibt es bald ein Fahrradparkhaus am Bahnhof?
Ja, da ist was geplant.
Ja, tatsächlich, erzähl mal.
Stand sogar in den Zeitungen, so eine Art Fahrradturm ist geplant, also nicht nur zum Parken, sondern ich weiß nicht, wie weit die Konzepte schon sind, aber bei solchen Fahrradparkhäusern ist eigentlich oft dann auch Reparatur etc.
Okay. Aber ist ja nicht eigentlich eher die Bahn dafür verantwortlich? Das ist schon wahrscheinlich auf deren Gelände oder ist ja auch die Stadt?
Ich weiß nicht, wer es nachher bezahlt. Ich weiß, dass es geplant ist auf der Seite, wo der Busbahnhof entstehen soll.
Das ist im Zusammenhang mit dem Fernbusbahnhof.
Genau.
Okay. Gut, schönen Dank mal bis hierher. Annalena, du warst in Paris eine der glücklichen, soll ich sagen, über 10.000 Delegierten.
Ja, 30.000 waren
da. Oder 35.000 Beobachter. Wozu hast du dich gezählt?
Ja, ich war als Bundestagsabgeordnete Beobachter sowohl der Verhandlungen als auch der Bundesregierung. Also wir reisen dann als Teil der deutschen Delegation, um als Opposition natürlich auch so ein bisschen zu schauen, wie die Bundesregierung dort verhandelt. Aber so eine Klimakonferenz ist auch immer eine große Messe und da kommen halt nicht nur von allen Ländern die Staats- und Regierungschefs oder die Minister, sondern auch Parlamentarier mit, um sich gegenseitig auch auszutauschen. Das heißt, wir haben als Parlamentarier dann zig Gespräche nacheinander, wo uns Parlamentarier aus anderen Ländern fragen, wie habt ihr das mit der Energiewende gemacht? Und mittlerweile müssen wir auch hören, wie uns andere Länder überholen, weil sie ja etwas schneller den Ausbau der Erneuerbaren auch bei sich vor Ort vorantreiben.
Es gab ja vor Beginn dieser Konferenz die schlimmsten Befürchtungen, sage ich jetzt mal, dass es grandios scheitern wird. Kopenhagen klang nach 2009, wo ja bereits ein Kyoto-Nachfolgeprotokoll ausgearbeitet werden sollten. Entstand da im Vorfeld schon ein Druck auf die Verhandlungsleute, dass man sagen kann, Paris kam nur deshalb zu einem Erfolg, weil der Druck aus Kopenhagen, oder war es einfach auch eine logische Abfolge all dessen, was die letzten Jahre passiert ist?
Es war eigentlich die letzte große Chance für den internationalen Klimaschutz von staatlicher Seite. Wenn jetzt Paris gescheitert wäre, ich glaube, dann wäre das Thema wirklich ziemlich in der Versenkung verschwunden. Deswegen gab es eine ziemliche Übereinkunft von allen, also von Regierungen, von Parlamenten, von Städten, von Gemeinden, von Umweltverbänden, von Kirchen, die gesagt haben, wir müssen es schaffen, hier wirklich zu einem Ergebnis zu kommen. Und man hat halt schon im Vorfeld sozusagen ein bisschen die Methode geändert. Also das Kyoto-Protokoll, das bestand vor allen Dingen darauf, dass man sich international verpflichtet hat, zu sagen, was muss jeder Staat tun. Und es haben dann am Ende fast gar keine Staaten außerhalb der Europäischen Union mehr mitgemacht. Und dann hat man sich jetzt vor Paris überlegt, dass man den Staaten als Hausaufgabe sozusagen mitgibt, zu sagen, was sie selber beim Klimaschutz machen, sozusagen anstatt einem Top-Down-Prinzip ein Bottom-Up-Ansatz. Und im Vorfeld mussten die nationalen Klimaschutzbeiträge gemeldet werden. Das hat etwas gehakt. Es gab dann auch Berechnungen, dass man eigentlich auf eher einem 3-Grad-Pfad ist, als auf dem Obergrenzenpfad von 2 Grad. Und dieser Klimagipfel hat jetzt nochmal deutlich gemacht, dass hier die Staaten nachlegen müssen, weil man, und das war halt das große Ergebnis von Paris, sich als Ziel darauf verständigt hat, dass man alles dafür tun will, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad, wenn nicht gerade 1,5 Grad zu halten und entsprechend auch in der zweiten Jahrhunderthälfte die Treibhausgase gegen Null zu fahren.
Wo lagen denn die Knackpunkte vor Beginn der Verhandlungen, beziehungsweise dass da eventuell im Verlauf der Verhandlungen welche entstanden sind? Worüber haben die sich am meisten gezofft?
Also es gab richtig viele Baustellen und man muss auch sagen, also wie beim Fußball, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, nach Paris ist vor der nächsten Klimakonferenz. Also dieser Vertrag ist historisch, weil sich erstmalig 195 Staaten darauf verständigt haben, gemeinsam was gegen die Erderwärmung zu tun. Aber das muss jetzt halt national umgesetzt werden. Und die größten Knackpunkte waren halt im Vorfeld, dass man sich auf diese Obergrenze verständigt und dass es am Ende dann sogar die 1,5 Grad mit reingekommen sind. Das war wirklich auch ein Erfolg der Umweltverbände und der unter der Klimakrise am stärksten leidenden Staaten, weil halt Tuvalu, ein Inselstaat, die haben ziemlich deutlich gesagt, also wenn wir hier was unterschreiben, wo 2 Grad oder sogar mehr drin steht, dann haben wir unser eigenes Todesurteil unterschrieben. Das können wir ja nicht tun. Und damit haben sie sich sehr erfolgreich durchgesetzt. Man muss halt sagen, das ist halt ja wirklich eine große Herausforderung. Wenn wir wirklich alles dafür tun wollten, dass sich die Erderwärmung nicht um mehr als 1,5 Grad erwärmt, dann müssen wir jetzt radikal umsteuern, weil wir haben bereits eine Erderwärmung von mehr als 1 Grad. Das wird ja mal gemessen an der vorindustriellen Zeit und uns blieben eigentlich nur noch die nächsten 5 bis 10 Jahre. Das macht halt nochmal deutlich, wie viel zu tun ist und wie gesagt, dass Paris nur der Anfang sein kann.
Mhm. Wer trat denn da als Bremser auf, beziehungsweise wer hat eigentlich die, gab ja sicher auch Kräfte, die das Ganze vorangetrieben haben. Wer waren die Bremser und wer waren die treibenden Kräfte?
Also im Vorfeld waren vor allen Dingen China und die USA immer die Bremser, weil sie ziemlich deutlich gemacht haben, sie verpflichten sich zu nichts international. Das haben sie ein bisschen abgeräumt, indem sie sich selber dann schon im Herbst getroffen haben und gesagt haben, okay, wir machen was und haben das aber an ein paar Bedingungen geknüpft. Also zum Beispiel haben die USA gesagt, wir können nichts unterzeichnen, was nachher bei uns durch die beiden Häuser mit durchgeht, weil da haben die Republikaner gerade die Mehrheit und deswegen war klar, sie können zum Beispiel finanzielle Zusagen nur außerhalb dieses Vertrages machen. Das ist zum Beispiel auch eine der Schwachstellen, dass diese Finanzzusagen, dass die dann vor allen Dingen in den sogenannten Beschlüssen zur Klimakonferenz drinstehen und nicht in dem neuen Klimaabkommen. China hat gesagt, dass sie vor allen Dingen auf diese nationalen Selbstverpflichtungen setzen, also das, was sie selber geliefert haben. Die waren dann beide eigentlich auf der Klimakonferenz eher die Akteure, die es gepusht haben. Gebremst haben dann vor allen Dingen Staaten wie Saudi-Arabien, weil die mit diesem Vertrag halt unterzeichnet haben, dass ihr Wirtschaftsmodell, was da vor allen Dingen auf Ölexport basiert, dass das irgendwann zu Ende gehen wird. Und deswegen haben die alles dafür getan, dass es eigentlich nicht zu einer wirklichen Ambitionssteigerung hier kommt. Aber auch Länder wie Nicaragua. Also es gibt halt auch gerade aus Südamerika Länder, die zum einen sagen, es muss alles für Klimaschutz getan werden, aber dann auch sagen, also bei der Rohölförderung, da machen wir gar nichts in diesem Bereich. Und der Dreh- und Angelpunkt war eigentlich die Gruppe der G77, also der Entwicklungsländer, so aufzuspalten, dass diejenigen, die da progressiver sind, für mehr Klimaschutz auch eintreten und die bremsen, so ein bisschen zu isolieren und bei den Industriestaaten das Gleiche. Und dann hat sich auf der Konferenz so eine Koalition der High Ambitions, also der ehrgeizigen Ambitionen gebildet, die das Ganze dann vorangetrieben haben.
Das hat ja was von einem Geschacher oder Pokerspiel. Andrea, war denn jemand von der Stadt in Paris?
Ich weiß es gar nicht.
Vom Energiereferat?
Nee, vom Energiereferat war niemand mit dabei. Aber wir haben natürlich in Frankfurt gesessen und gehofft, dass das alles gut geht, okay. Mitgebibbert. Und
Live-Tiger wie beim Fußball, wenn man schon
einen Sekt geleistet, als es dann gut gegangen ist.
Okay. Welche Rolle spielt denn die deutsche Delegation oder Politik? Also jenseits von euch als Opposition, die Regierungsseiten.
Ja, also man muss sagen, dass die deutsche Bundesregierung, die tritt ja in Form des Bundesumweltministeriums auf und die sind einfach über die letzten 2 Jahrzehnte sehr, sehr gut im Umweltministerium aufgestellt mit Leuten, die seit Jahrzehnten am Klimaschutz arbeiten, sozusagen auch über alle Regierungswechsel hinweg sind sie zum einen in diesen ganzen technischen Fragen, also wie berechnet man eigentlich die ganzen Emissionen, sehr, sehr versiert und haben da auch im Vorfeld Staaten beraten und auch auf der Konferenz waren sie der treibende Motor auch innerhalb der EU, weil es verhandelt da ja eigentlich die EU und die Nationalstaaten der EU sind sozusagen nur Teil dieses großen Teams und da haben sie natürlich eine wichtige Rolle gespielt. Man muss auch sagen, die Franzosen haben das wirklich vorzüglich gemacht. Da sieht man auch, die alte Schule der Diplomatie hat da wirklich gewirkt. Das hätte, glaube ich, keiner besser machen können, weil man natürlich auch nach Afrika Verbindungen hat, die wir als Deutsche vielleicht nicht so haben, auch schon allein wegen der Sprache. Dann haben sie in der letzten Minute noch den Papst eingeschaltet, um Länder wie Polen oder auch Nicaragua nochmal etwas unter Druck zu setzen. Und ja, jetzt wird es aber entscheiden, wie wird es umgesetzt. Und da muss man jetzt halt die deutsche Bundesregierung an dem messen, was sie auch in Paris gut verhandelt haben, was sie, glaube ich, zu Recht auch vorangetrieben haben. Aber die Hausaufgaben werden hier gemacht. Und das hat man auch ein bisschen in Paris gemerkt. Ich hatte es ja eingangs so ein bisschen gesagt. Wir waren halt immer das Energiewendeland. Und darauf kann man sich nicht ausruhen, weil der Ausbau der Erneuerbaren schreitet halt auch in anderen Ländern massiv voran. Und da müssen wir jetzt vor allem als Opposition Druck machen.
Da werden wir nachher nochmal drüber reden. Christian, wie verfolgt man denn so auf lokaler politisch, parteipolitischen Ebene solche Verhandlungen?
Ja gut, mir blieb natürlich auch im Wesentlichen nichts anderes übrig, als es über die Medien zu verfolgen und das natürlich mit Kolleginnen und Kollegen bei den Grünen und anderen halt auch zu diskutieren. Also schon sehr intensiv und man sitzt da schon immer bei den Tagesthemen und sonst wo halt sehr gespannt vor dem Fernseher und verfolgt die Medien, wie das nun weiterläuft. Und gerade auch mit dem Eindruck, was man in den letzten Jahren von Klimagipfeln hatte, ist es halt auch so, irgendwie auch eine, ich bin eigentlich kein Pessimist normalerweise, ich sehe da schon immer sehr positiv solchen Verhandlungen entgegen, aber bei diesen Klimakonferenzen war es ja in den letzten Jahren schon immer so, dass es irgendwie immer ein Misserfolg war, so auch gewertet wurde. Und nun kam sozusagen der große Knall, so habe ich das aufgefasst, und alle waren ganz begeistert davon, dass man sich jetzt doch zumindest geeinigt hat und so viele Länder sich auch auf ein gemeinsames Klimaziel geeinigt haben. Ein bisschen, Annalena hat es ja auch gerade schon angedeutet, bleibt bei mir schon noch es ist nicht alles zufriedengestellt im Moment, sondern es kommt jetzt wirklich auch auf die Umsetzung an. Es kommt in Deutschland auf die Umsetzung an. Deutschland wird immer wieder als leuchtendes Beispiel vorangestellt. Das ist sicher in vielen Bereichen richtig. Gleichzeitig hat man als Industrienation auch die Verantwortung, da voranzugehen. Die Pro-Kopf-CO2-Emissionen sind halt auch immer noch hoch, selbstverständlich. Und das ist auch wichtig, dass die anderen Länder mitgezogen werden. Also man muss auch neue Trends einfach setzen in Industrien. Wenn es wirklich darum geht, umzubauen, dann kann das ja nicht heißen, wir gehen jetzt sozusagen zurück in die Hütten, sondern wir müssen das nutzen, was auch einfach möglich ist. Andere Antriebstechnologien, also im technologischen Bereich sehr viel, aber sicher auch in der Agrarwirtschaft sehr viel. Und auch das, was man persönlich selber tun kann, umsteigen aufs Fahrrad. Ich meine, Andrea hat es auch gesagt, Frankfurt tut sehr viel fürs Fahrradfahren und der Fahrradanteil in Frankfurt hat sich auch erhöht. Und das sind schon kleine Mosaiksteinchen, die dazugehören, um da voranzukommen.
Ja, wie gesagt, da werden wir später noch mal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Annalena, ich meine, wie ist das, wenn du bei so einer Verhandlung bist, bewegst du dich im Dunstkreis deiner Kolleginnen und Kollegen aus der Politik? Habt ihr auch Querkontakte zur Wirtschaft, ich meine Wirtschaft wahrscheinlich eh, Lobbyarbeit oder zu den NGOs, die machen natürlich auch Lobbyarbeit. Wie läuft das so ab bei so einer Verhandlung?
Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, dass es wie so eine Messe ist und so ist es auch. Also da gibt es halt die ganzen Verhandlungsgruppen auch in kleinen Räumen, da kommt man nicht in alle rein, aber sehr, sehr vieles sehr transparent in großen Sälen, was auch dann nach Ort sozusagen übertragen wird über Bildschirme. Und dann gibt es aber auch Ausstellungen, wie auf einer richtigen Messe. Also jeder hat so seine Stände und da geht's kreuz und quer. Ich hatte einen Flyer in der Hand, da stand irgendwie stark schön drauf, irgendwie für mehr Klimaschutz, so im Pop-Art-Design hätte ich schon fast eingesteckt. Und dann merkte ich, da stand Pro-Nuklear unten drunter und da war dann die Atomlobby, die halt dafür geworben hat, dass ja die Atomindustrie eigentlich der klimafreundlichste Player im Energiebereich ist. Also da ist jeder vertreten, der BDI zum Beispiel, der Wirtschaftsverband aus Deutschland ist da, aber natürlich auch zahlreiche Umweltverbände, Klimawissenschaftler und als Parlamentarier treffen wir uns halt mit verschiedenen Akteuren, mit den Umweltverbänden haben wir mehrfach uns auch immer wieder ausgetauscht, gerade auch um die Frage, was wisst ihr, wo muss man nochmal nachraten? Wir hatten gerade auch mit Greenpeace am Ende auch wirklich, glaube ich, nochmal einen ganz kleinen Beitrag leisten können, weil das Wort Erneuerbare im Text bisher nur einmal auftauchte mit Blick auf Afrika, weil es eine neue Initiative gab. Wo dann Martin Kaiser meinte, Mensch, Annalena, schau doch mal, horch mal bei der deutschen Verhandlungsführung, ob man da nicht noch mal was machen kann. Und er auch über seine Kanäle. Und am Ende stand dann wirklich, dass Erneuerbare, die Zukunftstechnologie ist halt nicht nur für ein Kontinent, logischerweise. Aber das hatte man irgendwie auch so vergessen. Deswegen ist das schon wichtig, dass da jeder seine Rolle spielt und alle sich intensiv austauschen auch.
Also ich meine, da drängt sich ja dann jetzt auch die Frage auf, ich hatte ja vorher die Zahlen schon genannt, mehr als 10.000 Delegierte, 35.000 Beobachter. Kritiker sagen ja, im Klimaschutz wäre mehr geholfen, wenn diese Konferenzen nicht stattfinden würden, weil ich meine, die müssen ja alle an den Konferenzort kommen und die fahren ja nicht mit dem Rad oder wie wir alle mit der Bahn zu solchen. Wobei man sagen muss, unsere Umweltministerin ist, soweit ich es weiß, hier mit der Bahn nach Paris gefahren. Ja, kurze Frage, oder anders Frage, aber kurze Antwort bitte. Sind es sinnvoll, diese Verhandlungen in dem Ausmaß, in dem Umfang der Größenordnung?
Auf jeden Fall. Also natürlich ist es so, dass man sagt, was sind das eigentlich für Missionen, die da verflogen werden. Da muss man drüber nachdenken, auch über die Anreise, wie man andenkt. Deswegen hat man jetzt auch gesagt, man will das eigentlich im 5-Jahres-Rhythmus jetzt stattfinden lassen und dazwischen viel kleinere Konferenzen. Aber Andrea hatte das eingangs gesagt, das schafft ein neues Momentum. Hätte es jetzt Paris die Konferenz nicht gegeben, also vorher, die Monate vorher, gab es eigentlich so gut wie gar keine Berichterstattung zum Thema Klima. Die Bundesregierung hat das so ein bisschen vor sich hingedümpelt und alle nationalen Regierungen haben sich dann aber genötigt gesehen, vor Paris ihre Beiträge vorzulegen. Und das hätte es ohne diese Konferenz nicht gegeben. Und ich sage immer das Beispiel von Abrüstungskonferenzen. Dieser Vertrag ist nicht perfekt, die Konferenzen sind nicht perfekt. Aber man würde auch nicht auf die Idee kommen zu sagen, man macht keine Abrüstungskonferenzen mehr, bloß weil am Ende das Problem noch nicht ganz gelöst ist, sondern man muss über diese Konferenzen wirklich Druck aufbauen. Und dieser Vertrag ist das beste Druckmittel, um jetzt zu Hause zu sagen, so, jetzt liefert. Ihr habt Paris unterschrieben, ihr habt das deutlich unter 2-Grad-Ziel unterschrieben, jetzt müsst ihr eure Hausaufgaben machen und ohne die Konferenz hätte der BDI oder die Wirtschaftsvertreter sagen können, ja, wir können ja nichts für den Klimaschutz tun, weil wenn die anderen Länder nichts machen, dann brauchen wir in Deutschland auch nichts zu machen und dieses Argument ist jetzt wirklich futsch.
Ja, ihr seid immer noch im Hörfenster bei Radio X Greenpeace Frankfurt zum Klimagipfel in Paris. Die Andrea hat uns jetzt leider verlassen müssen. Ich werde jetzt die Annalena mal zu den Ergebnissen in Paris fragen. Was steht denn eigentlich mehr oder weniger konkret im Vertrag drin?
Also der wichtigste Artikel dieses Vertrages ist der Artikel 2, der erste Absatz. Da geht es halt darum, was das Ziel ist. Und da haben sich halt alle Staaten drauf verständigt, dass sie gesagt haben, es ist unser globales Ziel, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad, wenn nicht gar 1,5 Grad zu halten. Und dieses Bekenntnis gab es so von allen Staaten bisher noch nie. Und dann in den Folgeartikeln verpflichtet man sich dann dazu, dass man in der zweiten Jahrhunderthälfte die Treibhausgasemissionen sozusagen in Einklang bringt, das ist etwas kompliziert formuliert, mit den natürlichen Senken. Das heißt, es darf nicht mehr ausgestoßen werden, als natürliche Senken aufnehmen können. Das bedeutet de facto, dass wir raus müssen aus den fossilen Energien, weil wir kein CO2 mehr ausstoßen dürfen. Und Mitte des zweiten Jahrhunderts ist auch so ein bisschen kryptisch. Das ist aber vor allen Dingen mit Blick auf die weniger entwickelten Länder so formuliert und bedeutet für die Industriestaaten, dass wir das bis 2050 geschafft haben müssen. Also für uns bedeutet, bis 2050 müssen wir raus aus den fossilen Energien sein. Wir müssen auch den kompletten Verkehrsbereich umgestellt haben, die Landwirtschaft und dann haben wir vielleicht noch so 5% Emissionen, die dann ja Wälder und Moore bei uns aufnehmen können, um diesem Klimaabkommen gerecht zu werden. Und das ist halt die wichtigste Botschaft. Raus aus den Fossilen, rein in die Erneuerbaren. Und das haben, glaube ich, etliche am Ende nicht so erwartet. Wie man das dann umsetzt, da gibt es Vorschläge zu sagen, alle 5 Jahre müssen die Nationalstaaten berichten, was sie tun. Und dann wird nochmal erörtert, wo wir eigentlich global stehen. Aber das ist die Schwäche dieses Vertrages, dass es halt keine Sanktionen gibt. Das ist halt im Völkerrecht so, dass man sehr, sehr schwierig dann Nichtumsetzung auch irgendwie bestrafen kann. Und deswegen braucht es wirklich eine breite Öffentlichkeit, die da richtig Druck macht.
Eine weitere Formulierung, die verwendet wurde, ist diese Klimaneutralität in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Was ist das mit der zweiten Hälfte des Jahrhunderts? Kann man sich ja vorstellen, was das bedeutet. Aber was bedeutet das mit der Klimaneutralität?
Genau, das ist das, was ich gerade meinte, dass man nur so viel ausstoßen kann, wie natürliche Senken aufnehmen können. Das soll klar Treibhausklimaneutralität bedeuten. Es gab im Vorfeld da heiße Diskussionen. Also auf dem G7-Gipfel, der in Elmau im Juni stattfand, da hat ja Angela Merkel eingeladen, die größten Industriestaaten, da hatte man von Dekarbonisierung gesprochen. Das war damals schon ein kleiner Erfolg, weil Dekarbonisierung heißt halt, keine Kohlenstoffdioxid mehr auszustoßen. Das heißt aber auch schon dieses Anzeichen für raus aus den Fossilen. Das hat man dann innerhalb der EU nicht durchsetzen können, weil Polen da nicht mitgemacht hat. Und deswegen kam über die EU schon diese Klimaneutralität mit rein. Wir haben da sehr lange mit gehadert, weil wir es eigentlich eine Abschwächung fanden. Andererseits haben Wissenschaftler auf der Konferenz auch argumentiert, na ja, da geht es aber nur um CO2 bei Dekarbonisierung und bei Klimaneutralität hat man halt auch Methan und andere Gase mit drin, um deutliches Zeichen auf die Landwirtschaft zu setzen. Das ist jetzt alles so ein bisschen auch natürlich Wortklauberei. Wichtig ist halt, dass das dann umgesetzt wird, egal wie das Wort am Ende heißt. Und darauf kommt es an. Und dieses Klimaneutralität muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich verstehe unter natürlichen Senken, wie gesagt, Wälder und Moore. Andere verstehen darunter CCS, also die Verpressung von CO2.
Ja, das war meine nächste Frage. Werden da also technische Mittel unter natürlichen Senken verstanden? Weil ich meine, natürlich wäre das in den Boden versenkt. Also CCS bedeutet, dass eben die Abgase in Hohlräume unter der Erde verpresst werden. Aber in dem Sinn ist ja keine natürliche Senke.
Genau, es ist nicht so wirklich natürlich, aber sind sich eigentlich fast alle einig, dass das diese Option offen gelassen wird. Die wird auch deswegen offen gelassen, weil der IPCC, das ist ja dieser Klimarat, wo die führenden Wissenschaftler im Klimabereich vorab schon immer diese ganzen Studien gemacht haben, die immer gewarnt haben, wo wir uns eigentlich gerade befinden. Die haben das auch mit CCS zum Teil gerechnet. Und dieses Thema ist definitiv nicht abgeräumt. Also da müssen wir weiter Druck machen in Deutschland. Angesichts dessen, dass es auch nicht so viele Lagerstätten gibt, beziehungsweise nicht so wirtschaftlich ist, ist das jetzt nicht so auf der Agenda, aber China und andere Länder, für die spielt das eine große Rolle. Das heißt, darüber wird weiter diskutiert. Aber wichtig ist Geoengineering, das ist ja auch so eine Idee mal gewesen. Man schießt einfach Emissionen ins All oder man versenkt es im Meer. Das ist damit eigentlich ausgeschlossen. Wobei, wie gesagt, das ist jetzt erstmal im Vertrag so aufgeschrieben. Und das heißt nicht auch, dass man da nicht aufpassen muss.
Wobei die Meere ja jetzt schon nicht damit einverstanden sind. Sie sind übersäuert.
Genau.
Sie lehnen das ab, noch mehr von dem aufzunehmen.
Genau.
Es gibt dann doch die sogenannte Klimafinanzen. Was verbirgt sich denn dahinter?
Das war eigentlich nach dem gescheiterten Klimagipfel schon in Kopenhagen, dass Industriestaaten den Entwicklungsländern zugesagt haben, dass sie jährlich ab dem Jahr 2020 100 Milliarden US-Dollar zur Klimafinanzierung zur Verfügung stellen. Das war so zugesagt, aber ist jetzt sozusagen mit diesem Abkommen nochmal richtig festgeschrieben worden. Das gilt, wie gesagt, ab dem Jahr 2020. Es ist da sehr, sehr schwierig zu berechnen, was sind eigentlich alles Klimafinanzierungsgelder. Dieser Streit ist auch noch nicht komplett gelöst. Sind es nur staatliche Gelder, also öffentliche Gelder oder auch private Gelder? Und wer zählt es eigentlich? Auf der Konferenz kursierte so ein bisschen, naja, 80 Milliarden sahen eigentlich schon beisammen. Das glaube ich erstmal so nicht. Es ist aber wahnsinnig wichtig, dass man den Ländern, die halt weniger entwickelt sind, deutlich zeigt, wir helfen euch bei diesem Transformationsprozess. Und ohne diese Gelder hätten diese Länder zu Recht aus meiner Sicht auch nicht mitgemacht. Und da müssen wir jetzt gemeinsam auch mit Entwicklungshilfeorganisationen schauen, dass das wirklich mobilisiert wird und dann auch in die richtigen Kanäle fließt, nämlich in nachhaltige Klimaprojekte und nicht zulasten der ohnehin stattfindenden Entwicklungshilfe passiert.
Das große Problem, du hattest es vorher schon mal angesprochen, ist die Verbindlichkeit, sprich Rechtsverbindlichkeit vom Paris-Protokoll. Gibt es da sowas wie eine Rechtsverbindlichkeit oder gibt es auch Überprüfungsmechanismen für die Aufgaben, die den einzelnen Staaten zukommen?
Also erstmal sowieso, das Abkommen ist jetzt zwar unterschrieben von allen dort anwesenden Ministern und Ländern, also von 195 Staaten. Jetzt muss es ratifiziert werden. Das heißt, das müssen wir jetzt in den nationalen Parlamenten annehmen. Und dann müssen die Ratifizierungen in New York hinterlegt werden bei den Vereinten Nationen. Das beginnt ab April und geht dann ein Jahr. Und das Abkommen tritt dann erst in Kraft, wenn 55 Staaten, die 55% der globalen Emissionen ausmachen, das auch getan haben. Und es wirkt dann ab 2020. Und im Vorfeld, also vor dem Jahr 2020, will man sich dann nochmal zusammenfinden und dann diese nationalen Klimabeiträge alle nebeneinander legen und sagen, auf welchem Pfad sind wir eigentlich und müssen die Nationalstaaten jetzt nochmal nachschärfen. Und dann kommen so Themen auf, das können wir vielleicht ja in der nächsten Runde nochmal diskutieren, wie nationale Klimaziele. Also Deutschland hat ja zum Beispiel gesagt, bis zum Jahr 2020 wollen wir -40% CO2 reduziert haben. Wir sind davon aber sehr, sehr weit entfernt. Und dieser Vertrag baut jetzt das Druckmittel auf, dass wir hier nochmal genauer hinschauen.
Ja, jetzt haben wir ja ziemlich ausführlich über die Atmosphäre in Paris und über den Inhalt des Vertrags gesprochen. Jetzt wollen wir nochmal die letzten paar Minuten nutzen. Wichtig ist ja, die Annalena hat es ja immer wieder angedeutet oder deutlich angesprochen, die Umsetzung der Inhalte. Christian, was muss denn da aus eurer Sicht auf lokaler Ebene passieren, dass die Inhalte dann auch wirklich ja mit Leben gefüllt werden?
Auf kommunaler Ebene gibt es ja im Prinzip zwei Themen. Also es gibt sicher viele Themen, aber zwei Themen, die man nochmal grundsätzlich auch betrachten muss. Das eine ist, eben selber zu dieser Dekarbonisierung beizutragen. Das heißt, all das auf lokaler Ebene zu tun, so wie es Andrea vorhin auch skizziert hat, Energie zu 100% aus Erneuerbaren zu gewinnen. Zur Energiewende gehört im Übrigen auch ganz entscheidend dazu, den Energieverbrauch zu senken, also sowohl den Strombedarf. Das geht natürlich sowohl mit modernen Technologien als auch gerade die Wärmedämmung voranzubringen. Und in Frankfurt ist es ja so, dass es einen Passivhausstandard gibt. Das heißt, dass neue Gebäude auch im Passivhausstandard gebaut werden. Passivhausstandard heißt, dass diese Gebäude ja nur ganz wenig bis gar keinen Energiebedarf haben zum Wärmen. So gut sind die halt gedämmt. Und das ist ganz zentral, weil gerade im Heizungsbedarf oder im Wärmebedarf halt ein ganz, ganz großer Anteil der CO2-Emissionen anfallen. Also es ist dieser energetische Block, den man da hat. Das Zweite ist, auch das hat Andrea schon angesprochen, der Verkehr, der ist in Frankfurt ja ganz massiv. Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber in Frankfurt...
Sie hatte das vorher klar, was von 20% des Ausstoßes gesprochen.
20% des Ausstoßes, und wir haben ja sehr viele Pendler nach Frankfurt rein. Das ist auch eine große Herausforderung für Frankfurt, zu schauen, dass nicht immer mehr Verkehr in Frankfurt jetzt motorisiert reinkommt, sodass man auch Angebote schafft mit ÖPNV, der ja schon sehr gut ausgebaut ist, aber das, weil es ja auch eine wachsende Stadt ist, immer weiter ausbaut, hier gute Angebote zu haben und auch die Radwegeinfrastruktur zu verbessern. Also es ist ja erfreulicherweise so, dass es immer mehr Radfahrer in Frankfurt gibt. Also ein größerer Anteil des Gesamtverkehrs in Frankfurt entfällt auf die Radfahrer. Der liegt so bei rund 20% im Moment. In Kopenhagen ist es ja bei 50%. Das finde ich immer so eine wunderschöne Vision, die man die hat. Aber hier ist es in den letzten Jahren ja doch auch ganz massiv gestiegen. Und wir sehen ja auch alle, also es sind ja immer mehr Menschen auch mit dem Fahrrad unterwegs und machen das gerne. Man ist ganz flexibel, irgendwo kann man sein Fahrrad abstellen. Es macht Spaß, damit zu fahren. Aber wir sehen ja auch immer mehr Probleme, auch dass man schauen muss, wo kann man sein Fahrrad eigentlich hinstellen, ohne jetzt sozusagen alles voll zu lagern. Also da müssen auch mehr Angebote geschaffen werden. Und ich denke, dass da auch alle von profitieren, auch diejenigen, die letztlich immer noch aufs Auto angewiesen sind. Denn je weniger Leute dann eben im Auto fahren oder mehr Leute eben umsteigen aus einer Überzeugung heraus und weil das auch einfach geht im innerstädtischen Verkehr, umso weniger Staus gibt es. Und ich denke, da können sich alle dann drüber freuen.
Annalena, ich greife jetzt nochmal einen Punkt raus aus diesen vielen Feldern. Es gibt ja da, wir hatten das auch schon, du hattest schon ein paar Mal angedeutet, wir haben vorher schon drüber mal gesprochen, über Stromversorgung, Stichwort Kohleausstieg, Verkehrswende, Energiewende. Ich möchte mal noch ein paar Worte zur Landwirtschaft. Ist ja ein Herzensanliegen der Grünen immer die Landwirtschaft, oder sehe ich das falsch?
Das ist ein Herzensanliegen, vor allem die nachhaltige Landwirtschaft. Und auch wenn das ein heikles Thema ist, auch für uns Grüne, nachdem viele uns ja missverstanden haben, als wir vom Veggie Day sprachen. Ich finde aber, man darf das nicht totschweigen. Die Landwirtschaft ist einer der großen Bereiche auch für unsere Emissionen in Deutschland. Und deswegen müssen wir uns wirklich fragen, wie kommen wir hier hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaft? Oder
nachhaltig heißt ökologisch.
Nachhaltig heißt ökologisch. Es geht vor allem hier um die Tierbestände. Es geht da auch um die Frage Fleisch. Es geht vor allen Dingen auch den Einsatz von Pestiziden. Also es gibt so ein Beispiel, die Emissionen, die ein Hektar Fläche, wo Kunstdünger eingesetzt wird, pro Jahr ausstößt, die entsprechen den Emissionen, wenn man das gesamte Schienennetz England für ein Jahr abfahren würde. Und da sieht man mal die Relationen. Das heißt, also es geht hier vor allen Dingen dran, gerade in dem Bereich Methoden der Landwirtschaft, Einsatz von Pestiziden, aber auch die Tierhaltung, dass wir hier umdenken und dass wir hier aber auch reduzieren. Und ein Beispiel, auch wenn mir das immer dann viele, viele Zuschriften bringt, es ist nicht nur Fleisch. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, Butter, wo ja insbesondere Milch mit reingeht, das ist bei CO2-Äquivalenten 20 Mal stärker, als wenn man zum Beispiel Margarine, also ein pflanzliches Produkt, nehmen würde. Das heißt nicht, wir machen jetzt ein Butterverbot, sondern ich finde es einfach wichtig, dass man sich bewusst wird, dass es natürlich auch ja das eigene Verhalten, das tägliche Verhalten ist und dass es ja nicht nur im Bereich von Kohlekraftwerken anzufinden ist.
Und wenn möglich natürlich lokale Produkte, Christian.
Ja, was ich da auch noch einhaken wollte, in Deutschland gibt es ja schon einen starken Trend zu immer mehr Bio-Lebensmitteln oder zumindest auch zu einer bewussten Ernährungsweise und auch einem bewussten Konsumverhalten. Gleichzeitig ist es in der Fleischproduktion ja so, dass es einerseits mehr nachhaltiges oder Biofleisch zwar konsumiert wird, aber gleichzeitig auch die Massentierhaltung in Deutschland immer mehr zunimmt. Und ich glaube, wer sich diese Riesenstelle, oder man kann sie ja gar nicht als Stelle bezeichnen, anschaut, wird sofort sagen, das ist eigentlich nicht die Art und Weise, wie wir mit den Tieren umgehen. Das muss anders laufen. Und das hat natürlich auch seinen Grund darin, dass hier auch eine ganz massive Exportpolitik für Fleisch eben gefahren wird. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, die wir hier auch in Zukunft dann haben.
Noch eine Frage an euch mit der Bitte um ganz kurze Antwort, weil es sind nur ein paar Minuten, ich muss nur 2-3 Termine durchgeben. Annalena, zuerst du warst vor Ort, war Paris ein Erfolg und wie viel Zuversicht hast du, dass es zu einem, ja, dass die Klimaschutzziele erreicht werden?
Die Taz hatte so eine schöne Überschrift, wie geil ist das denn nach Paris? Und da gab es verschiedene Kategorien, sehr geil, ziemlich geil, gar nicht geil. Und ich war bei ziemlich geil mit meinen Äußerungen. Das war richtig gut, aber jetzt, wie gesagt, müssen die nationalen Hausaufgaben gemacht werden. Und ja, wir müssen hier richtig Druck machen und dann kann es auch was werden. Aber es ist kein Selbstläufer, definitiv nicht, weil die Widerstände sind groß.
Christian.
Ja, ich schließe mich dem auch an, aber nicht allein deswegen, weil ich jetzt in Regierungen weltweit vertraue, sondern auch vielen gesellschaftlichen Akteuren, die es gibt. Immer mehr Betriebe, die eben nachhaltige Produkte anbieten, ob jetzt in der Agrarwirtschaft oder in anderen Bereichen. Und einfach eine unheimlich starke Bewegung da ist. Und ich denke, da kann auch jeder nochmal drüber nachdenken, was er halt so mit seinem Leben halt anstellt. Es gibt im Nachhaltigkeitsbereich einfach unheimlich viel neue Jobs, unheimlich viel neue Betriebe, unheimlich viele Möglichkeiten, sich zu betätigen. Deswegen bin ich da auch sehr zuversichtlich.
Okay, ich habe noch kurz 2-3 Termine. Heute Abend könnt ihr die Annalena nochmal hören, das habt ihr ja schon, und dann auch sehen. Und zwar gibt es eine Podiumsdiskussion im Odyssee in der Weberstraße 77 mit dem Titel Klimaabkommen Paris, Jahrhundertwerk oder Papiertiger. Beginn ist 19.30 Uhr. Morgen gibt es im Haus Gallus, Beginn 19 Uhr von Attac, eine Veranstaltung TTIP und CETA. Das wäre auch nochmal ein Thema im Hinblick auf Klimaschutz. TTIP und CETA stoppen, aber wie? Und am 11. Februar gibt es im Club Voltaire, Beginn ist da 20 Uhr, im Club Voltaire eine Veranstaltung zu TTIP, CETA und TISA, was droht Frankfurt und den Kommunen. Da wird unser Oberbürgermeister zu Gast sein und die Ingrid Ahrens von Greenpeace. Mir bleibt dann wie immer der Hinweis auf unseren Schnupperabend am ersten Montag des Monats. Das wäre jetzt der nächste, der 7.3., wenn ihr mal sehen, hören, fühlen wollt, was wir machen und tun. Vielen Dank im Besuch, die Annalena Baerbock von den Grünen, klimapolitische Sprecherin, und der Christian Bischof von den Grünen hier. Danke auch für euch, dass ihr hier wart, und tschüss.
Danke auch, schönen Tag noch.
Ja, vielen Dank auch.